Es ist also soweit. Die Ampel hat die Aktienrente auf den Weg gebracht. Bis 2035 sollen die Rentenbeiträge um 4 Prozentpunkte steigen. Und genau darüber wurde bei Markus Lanz debattiert. Und zwar von Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen, und Katharina Stoller, Vorsitzende der Grünen Jugend. Und die haben sich mächtig in die Haare bekommen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um das Thema Aktienrente. Da gibt es sehr viele Mythen dazu. Da gibt es allerdings auch sehr viele falsche Versprechungen von Liberalen dazu. Ich sag schon mal vorweg, die Aktienrente ist okay. Sie ist kein Allheilmittel, dafür ist sie auch viel zu klein. Und man kann auch einen Rentensystem in einer alternden Gesellschaft nicht damit retten, dass man ein bisschen an der Börse mitmacht. Aber sie ist auch keine Katastrophe. Es werden keine Beitragsgelder verspekuliert, beispielsweise, wie häufig angenommen wird. Und nein, über lange Laufzeiten an der Börse mitzumischen, ist nichts sonderlich Riskantes. Ja? Manchmal anguckt die Entwicklung des wohl bekanntesten, verbreitetsten Indexfonds, den man so kennt, den MSCI World, und dann eben schaut, 1975 bis heute, da hat man im Durchschnitt eine Rendite von 9% pro Jahr, und da sind natürlich die Krisen schon einberechnet. Das heißt, sehr viel von links, dieses, oh Gott, na, wird irgendwie unverantwortlich spekuliert, und das wäre ja alles ganz fürchterlich, das ist übertrieben. Wie genau die Argumente von Stoller und Brandmann aussehen, schauen wir uns gleich an. Vorher möchte ich euch darauf hinweisen. Kennt ihr eigentlich schon meinen Newsletter? Geldfürdiewelt.de auf der Plattform Substack. Ab 5 Euro im Monat könnt ihr den dort unterstützen. Es gibt regelmäßig neue Analysen und Kommentare. Exklusiv, zusätzlich zu all dem, was es hier auf YouTube gibt. Beispielsweise bin ich zuletzt der Frage nachgegangen, ist es eigentlich wirklich notwendig, dass die Steuern runter sollen für Unternehmen? Selbst Robert Habeck ist dafür. Oder der Frage, was passiert eigentlich bei Alleinerziehenden, wenn der Ex-Partner seinen Unterhalt nicht bezahlt? Da gibt es nämlich eine große Gerechtigkeitslücke, weil das Kindergeld voll angerechnet wird. All diese Sachen findet ihr hier. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich über jeden, der die ganze Arbeit mit 5 Euro im Monat unterstützt. Damit genug der einleitenden Worte, gleich rein in die Lanz-Sendung.
Schön, dass ich heute die Chance habe, mit zwei so jungen Menschen, jungen Frauen in dem Fall, mal über die Rente zu sprechen. Die Ampel hat gestern ja ein viel diskutiertes und auch kritisiertes Rentenpaket 2 beschlossen. Welche Gedanken macht sich eine, darf ich ausnahmsweise verraten, eine 25-jährige und eine 29-jährige Frau um ihre eigene Rente? Wer fängt an?
Ich fange gerne an. Ja. Ich tatsächlich wurde immer gefragt, wer waren eigentlich die ganzen Jung- und Erstwähler, die die FDP gewählt haben? Viele Journalisten haben immer viel über die grüne Jugend und alle wollen immer mehr Nachhaltigkeit und mehr Grün leben und so weiter und so fort, und waren ja dann ganz geschockt, dass junge Menschen auch die FDP wählen, und haben eine Umfrage in Auftrag gegeben, und da kam raus, das Thema Nummer 2 für junge Menschen war das Thema Rente. Weil diese junge Generation ist aufgewachsen. Es wurde immer ihnen gesagt, ja, ihr kriegt eh nichts mehr aus der Rentenkasse. Also es wusste, alle Dies, wissen
dieser
eigentlich,
Satz, das System, der klingt sozusagen nach, ja.
Genau, das System funktioniert nicht.
Also dieser Satz, ihr kriegt eh nichts aus der Rentenkasse, ist eine unglaubliche Dummheit, schon gleich vorneweg. Er zeigt, dass das Umlagesystem, das Rentensystem nicht verstanden wurde. Denn was wir Jungen, ja, was Frau Stoller, Frau Brandmann und ich rausbekommen, hängt ja davon ab, was unsere nachfolgenden Generationen in der Lage sind zu erwirtschaften. Wir wissen weder, wie groß die nächsten Generationen dann sein werden, wenn wir in Rente gehen, wie die Wirtschaft läuft, wie der Produktivitätszuwachs war, wissen wir alles schlicht nicht. Ja? Nur weil also jetzt gerade die Herausforderung groß ist, weil bald die ganzen Babyboomer in Rente gehen und dann deutlich mehr Rentner von deutlich weniger Erwerbstätigen durchfinanziert und durchgefüttert werden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es kommt ja auf Güter und Dienstleistungen an, die produziert werden. Geld kann man drucken, Güter nämlich nicht. Also das ist eigentlich auch das wahre Rentenproblem. Können wir genug herstellen oder aus dem Ausland importieren, um uns alle ohne Wohlstandsverlust zu versorgen, wenn die Alten, die vielen Alten in Rente gehen. Ne? Daraus kann man aber nicht schließen, dass das System grundsätzlich defekt ist, dieses Umlagesystem. Und erst recht kann man daraus nicht schließen, dass unsere Generation nichts mehr rausbekommt. Ja, das ist die Fehlannahme, nämlich, dass das Rentensystem so funktioniert, die Beiträge, die man heute einzahlt, die würden irgendwie da liegen bleiben, in den Tresor geschlossen, da Junge bekommen, sich vermehren, dann in Zukunft ausgezahlt. Nein, nein, nein. So ist es nicht. Das heißt, das ist schon mal der erste ganz grundsätzliche Denkfehler. Den haben übrigens auch einige Sozialdemokraten, ja, gerade die Jüngeren, Matthäus Beag, Dario Schramm. Solche Leute haben sich auch mit ähnlichen Statements vorgetan. Vorsicht, falsche Schlüsse.
Umlagefinanzierte Rentensystem wurde ja begründet, als 6 Beitragseinzahler auf einen Rentner kamen. Und aktuell sind wir in der Situation, dass 2 Beitragszahler einen Rentner quasi...
Damals war 6:1.
Ja. Damals war 6:1.
Das hatte ich gar nicht drauf. 6:1, heute 2:1.
Heute 2:1 und der demografische Wandel, der kommt ja erst noch. Genau. Das heißt, in ungefähr 10 Jahren wird es wahrscheinlich 1,5:1 sein. Und das funktioniert eigentlich einfach nicht. Also das können Sie, ja, also das kann sich jeder ausrechnen. Das kann sich auch Hubertus Heil ausrechnen. Ja. Deshalb verstehe ich nicht, das Rentenpaket das erfordert.
Also die Anzahl von Erwerbstätigen zu Rentnern ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, also dieses 6:1, das ging, 2:1 oder 1,5:1, das geht nicht. So, das ist pauschal. Das würde nicht funktionieren, wenn die Produktivität sich nicht verändert hätte. Aber heute sind natürlich 2 Erwerbstätige so produktiv, wie 6 Erwerbstätige es früher waren. Ja, weil einfach pro Erwerbstätigen mehr Wirtschaftsleistung produziert wird. Und damit sind wir auch schon bei der Lösung unseres Rentenproblems. Es gibt 2 Sachen, die sind maßgeblich entscheidend. Man kommt nicht drum weg. Man kann nur konsumieren, was man herstellt. Und wenn viele Rentner nichts mehr herstellen, dann müssen eben die weniger Erwerbstätigen entsprechend pro Kopf mehr herstellen, ne, mehr erwirtschaften. Also müssen die produktiver werden. Wie wird man produktiver? Indem man investiert in Innovationen, in Schulen, in Kitas, in Forschung, in Unis, in Berufsschulen. Jetzt guckt man sich mal in Deutschland um, da merkt man, ja, überall also marode Gebäude, zu wenig Lehrer, zu wenig Erzieher, zu wenig Forschungsmittel an den Universitäten, ja, zu wenig staatliche Grundlagenforschung allgemein, kriegen wir also schon mal nicht hin. Infrastruktur marode, also auch wo private Investitionen drauf aufsatteln könnten, funktioniert auch nicht. Glasfaserausbau stockt, Löcher generell im Netz, Stromnetze nicht ausgebaut. Ja, also all das, was man braucht, um zu digitalisieren, all die Früchte davon in Produktivität umzuwandeln, sieht auch nicht besonders gut aus. Und die zweite Lösung ist natürlich Vollbeschäftigung. Ja, also wenn man weniger Erwerbstätige hat, sollte man jeden einzelnen Erwerbstätigen, den es gibt, jeden, der arbeiten kann und arbeiten will, auch arbeiten lassen. Und zwar möglichst produktiv. So, und darüber müssen wir dann auch nachdenken. Wie kriegen wir eigentlich Vollbeschäftigung hin? Haben wir gerade nicht. 3,6 Millionen Menschen sind offiziell arbeitslos bzw. unterbeschäftigt. Ja, es gibt noch die 2,8 Millionen Zahl, aber da sind all die rausgerechnet, die am Stichtag irgendwie einen Schnupfen oder einen Durchfall haben oder in einer Umschulungsmaßnahme sind. Die richtige Zahl sind die 3,6 Millionen. Dazu kommen etliche 100.000, die auf Arbeitserlaubnis warten oder unfreiwillig in Teilzeit arbeiten. Die würden gerne mehr Stunden machen, aber finden eben keinen Job. Wir haben übrigens auch 180.000 Menschen in Kurzarbeit. Die sind bei Firmen, aber die Firmen haben nicht genug Aufträge für die. Ja, gerade in der Industrie stockt es ja gerade. Ja, in der energieintensiven, die produziert 20% weniger als vor der Krise. So, da müsste man also ran. Vollbeschäftigung garantieren und in Produktivität investieren. Ja. Und das ist die Lösung unseres Rentenproblems. Ja, der Rest ist eine Verteilungsfrage. Rente ist ja generell eine Verteilungsfrage. Ja, und das betrifft nicht nur Rente, sondern eigentlich ist unsere ganze Wirtschaft eine Verteilungsfrage, wenn man so drüber nachdenkt, dass natürlich es immer so ist, es gibt Erwerbstätige, die produzieren was. Und dann gibt es ganz viele Nicht-Erwerbstätige, die konsumieren mit. Und das ist auch gut so. Das sind zum Beispiel Kinder, das sind zum Beispiel Kranke, das sind zum Beispiel Rentner. Die müssen ja alle mitversorgt werden, obwohl sie selber nichts herstellen. Und wie man dieses Verteilungsproblem löst, ja, ob man beispielsweise jetzt einen Rententopf macht bei der gesetzlichen Rentenversicherung oder sagt, nee, das machen wir alles nicht, dafür zahlen die Leute mehr Steuern und kriegen aus dem Bundeshaushalt die komplette Rente. Ja, ist alles sekundär, ist alles egal. Es ist nur eine Frage, wie verteilt man um, aber das umverteilt werden muss über Kapitaldeckung, wenn dann jeder für sich selbst vorsorgen soll, ist übrigens die gleiche Logik, ja, kommt man um dieses Problem nicht umhin. Und das zeigt vielleicht auch, häufig, gerade von so AfDlern und solchen Idioten kommt der Vorschlag, ja, die Deutschen müssen nur wieder mehr Kinder bekommen. Ja? Wenn wir jetzt mehr Kinder bekämen, ja, dann wäre ja in 10 Jahren wären erstens deutlich mehr Alte und deutlich mehr Junge zu versorgen von weniger Erwerbstätigen. Das würde also das Versorgungsproblem vergrößern. Es würde nicht helfen. Ja? Und das Problem hat man immer, wenn es Spitzen in der Demografie gibt. Das ist halt die Boomer-Generation. Danach gibt es die nicht mehr. Im Moment ist das ziemlich flach und ausgewogen, was es leichter macht. Auch in Zukunft leichter macht. Also wenn sie sagt, oh, in Zukunft funktioniert unsere Rente nicht mehr. Doch, in Zukunft macht es die Demografie einem wieder leichter. Allerdings nicht, weil der bio-deutsche Michel so viele Kinder bekommt, sondern weil wir können quasi die Bevölkerungsstruktur über Jahre gesehen, ja, so geht das, stabil halten, weil es mehr Zuwanderung gibt. Ja, das ist das, was das stabilisiert. Ja, also so viel zu den Denkfehlern schon gleich zu Beginn.
Frau Stoller, wie schauen Sie da drauf? Ist die Rente sicher, um jetzt mal einen berühmten deutschen Sozialpolitiker zu zitieren, Norbert Blüm, Gott hab ihn selig.
Ich glaube nicht, dass die Rente gerade sicher ist und vor allem ist es ja auch kein Problem von der Zukunft ausschließlich, sondern es ist jetzt schon ein Problem, weil jetzt schon die Renten zu gering sind und viel zu viele Rentner in Altersarmut leben müssen. Und ich nehme
die Rente könnte sicher sein. Es ist nicht, dass das System kaputt ist. Es ist so, dass man die Rente kaputt gemacht hat und nicht bereit ist, mehr aus dem Bundeshaushalt zu zahlen, um höhere Renten zu finanzieren. Dann ist eine politische Entscheidung, ob das Rentenniveau 48%, 53%, 60% oder noch weniger ist. Die SPD feiert sich jetzt dafür, dass sie jetzt mit dem Rentenpaket 2 die Haltelinie bei 48% eingezogen hat. So, aber die könnte natürlich auch deutlich höher sein. Ja, es muss man halt mehr Geld ausgeben. Ja, und wenn man eine Schuldenbremse hat, dann muss man vorher wem anders mehr Geld abnehmen. Ich habe gesagt, es ist ein Verteilungsproblem. Richtig ist aber, dass die Rente für viele nicht funktioniert, weil sie während ihrer Arbeitszeit so wenig verdienen, dass sie sehr wenig rausbekommen. Also Altersarmut in Deutschland ein sehr großes Problem.
Ich finde es auch in meiner Generation, dass sich sehr viele Menschen Gedanken machen darum, wie es weitergeht. Wir wachsen in einer Welt auf, die voller Krisen ist. Und wir stellen irgendwie fest, so kann es nicht weitergehen.
Aber
und
ihr denkt über Rente nach, ja?
Ja, klar.
Ja, also ich als mittelalter weißer Mann, als ich in dem Alter war, wir haben nicht über Rente gesprochen. Wir haben uns keine Gedanken über die Frage der Rente gemacht. In eurer Generation.
Ja, wenn die FDPler sich Gedanken um Rente machen, wenn man mal ehrlich ist und warum die auch bei Jungwählern so ankamen, dann geht es darum, dass dieser American Dream schnell reich werden mit Aktien, das ist das, was die FDPler triggert. Und dann gibt es ja ganz viele liberale YouTuber und TikToker, die denen das erklären, wie sie dann ganz schnell schon mit 10 Euro im Monat im Trade Republic Depot zu den großen Gewinnern des Kapitalismus werden können. So, und das ist das. Ja. Und da kann man sagen, ja, ist natürlich auch was mit Rente und Vorsorgung zu tun. Aber es ist nicht makroökonomisch über unser Rentensystem nachdenken. So, das nicht.
Ist das ein Thema?
Ach, ich glaube, junge Menschen haben schon sehr gut auf dem Schirm, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich habe ja gerade mein Studium abgeschlossen, vor einem Jahr. Und viele meiner Kommilitonen und viele meiner Freunde, die gerade auch in den Berufsalltag einsteigen, die fragen sich schon, auch zu Recht meiner Meinung nach, wofür soll ich mich eigentlich in dieser kaputten Welt kaputt arbeiten? Und im Endeffekt habe ich noch nicht mal eine Aussicht darauf, dass ich da eine sichere und eine gute Rente habe.
Ja, nochmal, das ist falsch. Das ist Quatsch. Weil wir noch nicht wissen, wie und wer denn die Renten von mir und ihr in Zukunft finanzieren wird. Es ist schlicht unklar. Die Tatsache aber, dass wir wahrscheinlich bis dahin deutlich produktiver sind, sollte uns positiv stimmen, sollte uns hoffnungsvoll stimmen. Und nochmal, solange es nicht wieder so ein Boomer-Phänomen gibt, also so eine Spitze in der Demografie, kann man sich eigentlich entspannen.
Und das ist insofern was uns sehr beschäftigt, was meine Generation sehr umtreibt. Und ich würde mir sehr, sehr stark wünschen, dass es da auch bessere Pläne gäbe und eine wirklich sichere Rente.
Und was wäre denn Ihr Plan? Gibt ja ein interessantes Zitat, vielleicht reden wir kurz darüber, von Ulrike Malmendier, Wirtschaftsweise, die sagt, wenn wir bei diesem Rentensystem bleiben, dann wird uns das in den Abgrund führen, weil es einfach nicht finanzierbar sein wird. Und jetzt kommt euer Teil, weil die junge Generation sich für die ältere zu Tode bezahlen wird. Das ist ein krasser Satz. Ist das das Gefühl?
Ich habe gar nicht das Gefühl, dass die junge Generation sich so ausspielen lässt gegen die ältere Generation, sondern das ist wirklich eher...
Ja, aber das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit. Ne? Also es gehen in den nächsten Jahren viel mehr Menschen in Rente, als neue in den Arbeitsmarkt nachkommen. Das ist ein mathematisches Ding. Das wird so sein.
Also ehrlich gesagt, ich persönlich finde, wenn ein System sowas von nicht funktioniert wie das Rentensystem, dann ist das ja auch nicht im Sinne von älteren Menschen. Also mein Vater geht nächstes Jahr in Rente oder dieses Jahr sogar.
Und Rente mit 63?
Wenn ich Rente mit 63
wirklich?
Tatsächlich...
Sie kann nicht, sie erklärt ja nicht mal, warum es nicht funktioniert. Ja, also der erste Versuch, nur mit einem Anzahl an Personen zu kommen, der ist ja schon kläglich gescheitert. Und selbstverständlich das Zitat von der Malmen, die auch Quatsch. Ja, es ist immer finanzierbar. Nur die Realität ist, dass wenn weniger Leute arbeiten, aber mehr versorgt werden müssen, Kinder, Kranke, Alte, dann gibt es natürlich immer das Problem, dass Wohlstand vielleicht sinkt, ja, oder deutlich anders verteilt werden muss. So, selbstverständlich ist das ein Problem. Das kann man aber angehen. Und die Rentenversicherung ist ja nur ein Umverteilungsmechanismus dafür. Wir haben ja noch 100 Milliarden, die aus dem Bundeshaushalt jedes Jahr dazu geschossen werden. So, den Teil könnte man einfach vergrößern. Ja, hätte man das Rentenproblem, könnte man richtig gute Renten zahlen. Kein Problem. Es fehlt allein der politische Wille und der Mut, ja, dafür anderen etwas abzunehmen oder die Schuldenbremse in Frage zu stellen.
Tatsächlich. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber
wenn wir über Produktivität nachdenken, von weniger Erwerbstätigen, müssen wir natürlich auch über Bullshit-Jobs sprechen und Bürokratieabbau. Ja. Da habe ich beispielsweise mal einen Artikel zugeschrieben. Hier, Bürokratie abbauen, aber links. Wenn Fachkräfte fehlen, müssen Bürokratiemonster und Bullshit-Jobs weg. Und so ein paar Vorschläge gemacht. Ein 10-Punkte-Plan. Zum Beispiel Bagatellsteuern abschaffen, Freibeträge erhöhen, aus 96 Krankenkassen eine machen, ÖPNV-Ticket frei machen. Na? Man muss auch darüber reden, unnütze Versicherungs- und Finanzprodukte zu verbieten. Ja. Also überall, wo Arbeit getan wird, die nicht produktiv ist für unsere Wirtschaft, sollten wir die einsparen. Ja. Ich verlinke euch den mal. Darüber wird aber nie gesprochen bei einem Thema Rente, ja, weil das Rentenproblem als Geldproblem debattiert wird. Es ist aber kein Geldproblem im originären Sinne, sondern ein Versorgungsproblem mit Gütern und Dienstleistungen. Das ist das Entscheidende.
Wenn ich mit dem spreche,
klären Sie dem mal, dass Sie die abschaffen
wenn
wollen.
Wenn ich mit dem über wenn ich mit dem über die Rente spreche, dann ist der völlig geschockt, wenn ich ihm vorrechne, quasi, ja, dass es eigentlich überhaupt nicht funktioniert und nicht funktionieren kann.
Die Rechnung würde ich aber gerne mal sehen, wie Sie das vorrechnet.
Tatsächlich wendet sich an mich und sagt, warum macht die junge Generation, auch übrigens die mittelalte und die alte Generation, nicht auch mehr Welle und wird nicht lauter und sagt, dieses System funktioniert überhaupt nicht. Und weil Sie mich gefragt haben...
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal.
Ja, das haben Sie auch in vielen Sendungen haben Sie das ja angesprochen. Da haben Sie gezeigt, 100 Milliarden Euro zahlen wir jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt zusätzlich in die Rente,
genau,
damit es überhaupt stabilisiert wird auf dem System, auf dem es jetzt gerade ist.
Genau.
Katharina hat gerade angesprochen, die Renten sind trotzdem sehr niedrig.
Übrigens, die 100 Milliarden müssen ja nur gezahlt werden, weil wir die Rentenversicherung so aufgesetzt haben, wie wir sie aufgesetzt haben. Und weil sehr viele sehr wenig verdienen. Wer wenig verdient, kann wenig in die Rente einzahlen, kriegt wenig raus. Weil wir eine Beitragsbemessungsgrenze nach oben haben, heißt das, wer viel verdient, zahlt nicht viel ein in die Rentenversicherung. Ja? Wenn man zum Beispiel jetzt diese Rentenversicherung gesetzlich einfach sein lassen würde, ja, nicht mehr die 18%, bald 22% zahlen müsste und, sondern das einfach aus dem Bundeshaushalt komplett finanzieren würde. Wären, glaube ich, 400 Milliarden insgesamt im Jahr. Also ein riesiger Batzen. Und dafür aber die Einkommenssteuer beispielsweise anheben würde, dann würde jeder, der viel verdient, auch entsprechend mehr Steuern zahlen, ja. Könnte ja trotzdem sollte trotzdem keine Einheitsrente machen, selbstverständlich, sondern abhängig davon, was die Leute verdient haben. Ja, wissen ja die Finanzämter. Entsprechend kann man das auch abhängig machen vom Lohn, ist ja gar nicht ausgeschlossen. Dann aber, weil die Beitragsvermessungsgrenze wegfallen würde, würden diejenigen, die viel verdienen, eben auch mehr in die Rente einzahlen, dann müsste der Staat weniger zuschießen. Nur weil wir dieses System so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, mit Beitragsvermessungsgrenze nach oben, mit einigen Berufsgruppen raus, ja, Selbstständige, Ärzte, Abgeordnete, gibt es dieses Loch und das muss dann aus dem Haushalt gefüllt werden. So, aber es ist nicht zwangsläufig und die Tatsache, dass es aus dem Haushalt gefüllt werden muss, ist auch nicht gleich der Beweis dafür, dass es kaputt ist oder nicht funktioniert.
Und da muss man sich ja fragen, warum...
Übrigens wäre das einfach über den Bundeshaushalt zu machen deutlich unbürokratischer, als so eine eigene Versicherungsinfrastruktur da zu etablieren. Also wer Bürokratie abbauen will, Rente aus dem Haushalt als Garantieleistung, nicht mit einem extra Versicherungstöpfchen.
Funktioniert dieses System nicht und deshalb, weil Sie gefragt haben, was würde ich denn vorschlagen? Erstmal, wir brauchen eine neue Ehrlichkeit in der Rentendebatte. Wir müssen darüber sprechen, wie kann man dieses System zukunftsfest machen. Und wir müssen auch über private Vorsorge sprechen. Die jungen Menschen, mit denen ich spreche, das Thema ETF, Sparplan, 25 Euro, 50 Euro im Jahr weglegen, ist für viele junge Menschen, mit denen ich rede, ein riesiges...
25 Euro im Jahr weglegen. Ja. Damit mal versuchen, eine gute Rente zu bekommen. 25 Euro im Jahr, let's go.
Thema... Übrigens gerade bei jungen Frauen, weil die sagen, wenn ich mir zum Beispiel die Zahlen angucke zu Altersarmut von Frauen später, dann weiß ich, ich muss mich jetzt privat tatsächlich ein bisschen zurückhalten und muss privat vorsorgen, weil ich mich nicht auf den Staat verlassen
kann. Lass uns mal konkret machen.
Übrigens, private Altersvorsorge, individuell für jeden Einzelnen gut. Jetzt nehmen wir mal an, jeder Einzelne würde jetzt, weil man auf die staatliche Rente nicht mehr vertraut, jeden Monat 10% zusätzlich von seinem Einkommen zurücklegen, ja? Meinetwegen am Aktienmarkt, Festverzins bei Banken, was auch immer, ist doch scheißegal. Was würde passieren? Nun ja, die Wirtschaft wäre 10% weniger ausgelastet, weil es 10% weniger Nachfrage gibt. Ja, wenn gespart wird, wird das Geld ja nicht mehr zum Friseur, zu Bäcker, Lutze und zu den Handwerkern getragen. Was passiert dann? Es entsteht Arbeitslosigkeit, es entsteht eine Wirtschaftskrise, da wird dann weniger investiert. Wenn es weniger Erwerbstätige gibt, weil eben mehr Arbeitslosigkeit, wenn weniger investiert wird, dann ist auch der Produktivitätsfortschritt bleibt dann aus. Ja. Und dann löst man das reale Rentenproblem eben nicht, sondern man verschärft es sogar. Und deswegen sind all diese Lösungen, ja, wir machen jetzt Kapitaldeckung, das, was Generationenkapital vom Staat ist, noch nicht mal das, ja. Schlimmer wäre, wenn man jetzt tatsächlich sagt, die 4% Erhöhung des Rentenbeitrags, die machen wir tatsächlich so, dass jeder Einzelne jetzt quasi individuell dann anlegt. Das wäre eine Katastrophe, weil das zusätzliche Ersparnisse wären, die der Nachfrage dann fehlen und insgesamt die wirtschaftliche Entwicklung hemmen. Wir brauchen aber genau diese wirtschaftliche Entwicklung, um uns makroökonomisch, gesamtgesellschaftlich gute Renten leisten zu können. Wie gesagt, es ist ein Versorgungsproblem. Maximalen Produktivitätszuwachs brauchen wir, dafür Innovation und Investition und Vollbeschäftigung. Sobald man glaubt, man kann privat, ja, oder die Gesellschaft als Ganzes kann, indem sie Geld zurücklegt, Kaufkraft in die Zukunft transferieren, ist falsch. Denn wenn alle jetzt zurücklegen und alle sparen, ich mache ein Extrembeispiel, alle würden jetzt 100% ihres Einkommens sparen. Ja, was würde passieren? Morgen wäre jeder arbeitslos, weil es keine Wirtschaft mehr gibt. Dann kann man also mit dem Geld, was man in der einen Periode gespart hat, in der Periode danach auch nichts mehr kaufen. Ja, deswegen, Renten müssen immer aus dem finanziert und Renten immer aus dem versorgt werden, was die aktuelle Wirtschaftsleistung ist, die jeweilige. Und wir wissen noch nicht, was unsere Zukunft sein wird. Deswegen ist jede Aussage über unsere Rente jetzt schon Quatsch. Und damit wir aber die Boomer versorgt und finanziert bekommen, müssen wir dafür sorgen, dass die Wirtschaftsleistung so groß wie möglich ist. Sparen schadet dem aber. Ja.
Sie würden sagen, Rente mit 63, obwohl Ihr Vater einer der Nutznießer ist und es sei ihm gegönnt, aber das muss weg.
Ich glaube tatsächlich, die Rente mit 63 war ein Fehler, dass sie überhaupt eingeführt wurde. Das sagt übrigens nicht nur ich, das sagt auch Andrea Nahles, die sie eingeführt hat. Das sagt auch mein Vater tatsächlich.
Frau Nahles sagt das so nicht, müssen wir sauber zitieren. Nee, das sagt sie so direkt nicht, aber also Zitat, kann man gerne...
Das Zitat, das ich gesehen habe, war, dass sie gesagt hat, erstens würde sie es heute nicht mehr machen und sie sagt auch, dadurch, dass diese Menschen dann viel in Rente gehen, fehlt uns Expertise auf dem Arbeitsmarkt, die wir im Rahmen des demografischen...
Leute, die 45 Jahre gebuckelt haben, häufig auf dem Bau, in der Pflege, in Krankenhäusern, die haben die Chance, mit 63 ohne Abschläge in Rente zu gehen. Ja, die haben mit 18 angefangen und 45 Jahre malocht. Also auch da so zu tun, als wäre das das Riesenproblem. Oder als dürfte man die nicht abschlagsfrei in Rente lassen, um die mit ökonomischen Anreizen noch was weiter am Arbeitsmarkt zu halten, damit bloß der Fachkräftemangel nicht noch schlimmer wird, halte ich wirklich für zynisch.
Ja. Wandels dringend brauchen.
Das sagt sie, das ist was anderes, aber sie sagt nicht, dass die Rente mit 63 prinzipiell ein Fehler war.
Na, das ist ja eigentlich nichts anderes, weil wenn uns da Personen
ist auch,
fehlen,
ist auch wurscht, ja. will nur, dass wir sauber zitieren. Das heißt, sie will eine Rente mit 63 abschaffen. Jetzt ist gerade Aktienrente ins Spiel gekommen. Ihr Chef, ist Christian Lindner Ihr Chef eigentlich?
Sie sind Chef, Ihr eigener Chef. Der FDP, der ich auch Mitglied des Bundesvorstands bin, aber ich bin jetzt nicht seine Pressesprecherin. Ich bin Sprecherin der jungen liberalen Menschen in Deutschland.
So, und der feiert das. Der sagt, das ist ein Meilenstein, das ist historisch. Ich würde es mal ein bisschen nüchterner betrachten. Was da jetzt passiert ist, sie erhöhen die Beitragssätze. Bis zum Jahre, ich glaube, 35 steigen die Rentenbeitragssätze auf 22,3% von jetzt 18,6%. Die Wahrheit ist, das ist eine Steuererhöhung.
Stimmt, schadet der Nachfrage und dem Wirtschaftswachstum natürlich. Ja? Also ist auch kontraproduktiv.
Also ich persönlich,
das ist eine Abgabenerhöhung, das, was Sie nie wollten.
Also ich bin ja, wie gesagt, Sie haben jetzt gesagt Sie, aber ich bin ja, wie gesagt, nicht die Pressesprecherin von Christian Lindner.
Finden Sie es falsch?
Ich persönlich finde, das Generationenkapital, was da drin ist, ist erstmal eine grundsätzlich gute Idee, denn es geht ja erstmal darum, wie können wir das Rentensystem jetzt stabilisieren? Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um das überhaupt zu stabilisieren?
Also Deutschland, muss man kurz erklären, ne, investiert in Zukunft 200 Milliarden, glaube ich, auf dem Aktienmarkt, in der Hoffnung, dass sich das dann mit ungefähr 10 Milliarden pro Jahr
auswirken kann.
Verzinst.
Genau, positiv auswirken.
Wenn es an der Börse gut läuft.
Richtig. Aber das ist ja...
Und wenn nicht, was machen wir, wenn nicht?
Erstmal gibt es ja sehr viele Studien, die zeigen, wenn man über 7 Jahre anlegt, das wissen Sie bestimmt auch, weil Sie sicher auch nicht Ihr Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, ich hoffe es nicht, dann, wenn man über einen langen Zeitraum Geld investiert, dann ist es sehr wahrscheinlich...
Aber ich hab ein Argument für Sie, Frau Wandel, und zwar folgendes Argument. Wenn man ein junger Mensch ist, so wie Sie und auch ein einigermaßen junger Mensch, so wie ich, dann ist es natürlich sinnvoll, in Aktien zu investieren, weil wir haben sozusagen alle die Möglichkeit, im Zweifel einen Fehler irgendwann wieder zu korrigieren. Bei der Rente, wo es in die letzte Lebensphase geht, würde ich sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Weil wenn das schief geht, dann geht es genau um diese letzte Lebensphase, in der du einen Fehler, wenn er passiert, wenn es schief geht, wenn die Börse crasht, kannst du nicht wieder gut machen, ist vorbei.
Genau deshalb geht es ja nicht darum, dass Menschen in den letzten Jahren ihre Arbeitszeit in Geld investieren, sondern es geht darum, dass man die ganze Zeit schon Geld der Beitragszahler einzahlt und am Aktienmarkt investiert.
Nee, sorry, ist auch peinlich. Nicht mal das eigene Rentenkonzept, was der eigene FDP-Chef vorstellt, zu verstehen. Es geht nicht darum, dass Geld der Beitragszahler eingezahlt wird. Es passiert Folgendes. Meine Fresse, man muss aber wirklich alles erklären, bei denen bei Adam und Eva anfangen. Also 12 bis 15 Milliarden Euro legt der Staat ab sofort jährlich in einer öffentlichen Stiftung, der Stiftung Generationenkapital, an. Die wiederum bringt das an die Börse. So kommen bis in die 30er Jahre 200 Milliarden Euro an Kapitalstock zustande. Woher kommt das Geld, in dem Staatsanleihen verkauft werden? Es wird kein Beitragsgeld genommen, sonst nichts. Ja? Mit dem Geld werden an der Börse natürlich über Dividenden, über Kursgewinne bei Aktien Renditen erwirtschaftet. Und ab, was war das jetzt, 2035 oder was, sollen 10 Milliarden Euro jedes Jahr aus diesem Kapitalstock genommen werden und damit die Beitragssätze reduzieren, beziehungsweise den Bundeszuschuss, also dass der Bund weniger aus dem Haushalt zuschießen muss. Wenn es keine Renditen gibt, ja, dann passiert mit den Beitragszahlern genau nichts. Die Rentenansprüche werden dadurch nicht verändert, sie bleiben gleich, dann muss der Bundeszuschuss ein bisschen steigen. Ist es realistisch, dass, wenn man eben über so eine lange Zeit Jahr für Jahr anlegt, dass das eben total crasht? Nein. Und selbst wenn das komplett crashen würde, ja, Aktienmarkt mega crashen, ja, DAX auf 2000 Punkte runter, keine Ahnung, dann hätten wir auch im Umlagesystem ein Problem, denn das passiert ja nur, wenn es auch eine wirkliche mega fette Wirtschaftskrise gibt. Und wenn es eine mega fette Wirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit gibt, dann gibt es auch im Umlagesystem ein Verteilungsproblem. Ja? So, um das mal vorneweg klarzustellen. Aber Beitragsgelder werden dann nicht angelegt. Das ist schlicht falsch.
Und da kommt jetzt übrigens...
Das hätte die FDP gerne, würde aber nicht gemacht.
Das ist auch meine Kritik am Generationenkapital. Entschuldigung,
das klingt jetzt aber so, als würden wir da etwas ansparen und irgendwann für die Rente auszahlen. So ist es ja nicht. Sondern das ist ja ein direktes System. Deshalb, also wir zahlen heute ein und das geht direkt, also nächste Woche schon, auf das Konto eines Rentners, der sich das verdient hat. So ist genau ja das System.
Das ist aktuell das System genau. Und aus dem System möchte ich gerne raus.
Ja.
Und übrigens ist auch mein System und das der Jungliberalen da auch ein anderes als das, was jetzt vorgeschlagen wurde. Christian Lindner und Hubertus Heil haben jetzt ein Paket vorgelegt, das sogenannte Rentenpaket. Da ist dieses Generationenkapital drin. Und ich finde ehrlich gesagt, eigentlich müsste es etwas anders aussehen, Herr Lanz. Nämlich, was da vorgeschlagen wird, 200 Milliarden Euro, die investiert werden vom Staat. Ich finde eigentlich, es wäre viel sinnvoller, wenn ein Prozentsatz der Beitragszahler investiert wird, sodass man quasi, das ist zum Beispiel in Schweden so, da funktioniert das sehr gut und stabilisiert das Rentensystem, dass die Beitragszahler ihr Leben lang, während sie arbeiten, immer einen Teil ins umlagefinanzierte Rentensystem stecken.
Weshalb das
und einen Teil in den Aktienmarkt und das wird angelegt. Und übrigens in Schweden beispielsweise kann man sich dann aussuchen, ob man das in einen staatlichen Fonds investieren möchte oder in einen privaten.
Okay.
Und da kann man selber dann quasi auch das Risiko selber einschätzen. Das
übrigens, was der Staat dann an Erträgen ja zusätzlich hat, wenn er mit dem Generationenkapital an die Börse geht, sind ja zusätzliche Unternehmensgewinne, im Fall von Dividenden. Der Staat holt sich also, zynisch gesagt, das Geld von Apple und Co. zurück, was sie hier in Deutschland und Europa eben nicht an Steuern zahlen, beispielsweise. Das ist das Geld, was man dann zurückholt. Und könnte eigentlich, und das zeigt die Logik mal auf, könnte eigentlich jeder Staat, wenn jeder Staat jetzt an der Börse dort spekulieren wollte und Gewinne machen würde, wollen würde, würde das eigentlich funktionieren? Ja, da merkt man ziemlich schnell, nein, also es funktioniert nicht. Es sind ja Unternehmensbeteiligungen, die man dann erwirbt. Heißt, Deutschland sichert sich über Unternehmensbeteiligungen, vor allem im Ausland. Übrigens werden nicht nur in Aktien investiert, sondern auch illiquide Anlagen wie Private Equity, Immobilien und Pflegeheime, was sehr pervers ist, dass der deutsche Staat dann in Pflegeheime und Immobilien investieren könnte. Macht der Kempfo nämlich schon. Also, das ist wirklich ein Problem, aber eben nur so ein kleiner Ausschnitt von der Gesamtdebatte. Deswegen lassen wir das jetzt hier mal außen vor, können wir nochmal gesondert ansprechen. Man sichert sich Gewinne von ausländischen Unternehmen. Diese Gewinne von ausländischen Unternehmen sind immer endlich. Und wenn man die Welt als Ganzes nimmt, dann hat die Welt als Ganzes natürlich als eine geschlossene Volkswirtschaft nur die eigene Wirtschaftsleistung zur Verfügung, um alte, Kinder und Kranke zu versorgen. Ja? Jeder einzelne Staat kann natürlich im Ausland was abgreifen. Norwegen beispielsweise hat die ganzen Öleinnahmen, stecken die in einen Fonds und investieren damit weltweit und greifen so überall Unternehmensgewinne ab. Ja? Aber geht das für die Welt als Ganzes, um damit reicher zu werden? Reicher als das, was man im Inland in seiner eigenen Volkswirtschaft mit dem Umlagesystem umlegt? Nein, natürlich nicht. Ja? Klassischer Denkfehler. Aber gut. Es ist ein ganz typischer Denkfehler übrigens für die FDP, die allgemeine Debatte, weil wir immer nur betriebswirtschaftlich, einzelwirtschaftlich denken und nicht makroökonomisch, gesamtgesellschaftlich. Ja.
Das finde ich sehr gut, weil das ganz klar macht, Sie müssen natürlich auch vorsorgen, weil das System andererweise sonst in die Brüche geht.
Wir müssen da jetzt auch ehrlich sein, Frau Stoller, Sie dürfen sofort, ich will nur, damit es alle verstehen und wir auch alle das klar haben, sowohl das schwedische Modell als auch das.
Und wenn wir Dividenden außen vor lassen, ist auch der Aktienmarkt selbstverständlich ein Nullsummenspiel. Ja, Kursgewinne kann einer nur machen, wenn wer anderes bereit ist, zu höheren Preisen einzukaufen. Es braucht immer Käufer und Verkäufer. Ja, ist wie am Pokertisch allerdings. Der Einzelne kann mit wenig Geld einsteigen, mit mehr Geld den Tisch verlassen. Insgesamt wird das Geld am Tisch aber nicht mehr. Und so ist es natürlich auch am Aktienmarkt. Ja, da sind Unternehmen, da ihm dann quasi gehören und auch Produktivkapital dahinter und eine Beteiligung an den Gewinnen, also die Dividenden. Aber das reine Spekulieren, ich kaufe eine Aktie heute zu einem Kurs, der geringer ist als morgen, ja, damit können nicht alle Gewinne machen. Denn der Aktienmarkt als Ganzes steigt natürlich nur, wenn es mehr Nachfrage als Angebot gibt. Also mehr Käufer, die zu höheren Preisen, oder mehr Leute, die zu höheren Preisen bereit sind zu kaufen, die Aktien zu kaufen, als Leute, die gerade verkaufen wollen. Ja, das braucht es. Deswegen auch da Umverteilung, Verteilungsproblem. Aber das löst, es kann für einen Einzelnen aufgehen, aber nicht eben für eine Gesellschaft als Ganzes.
Das, was wir jetzt machen, ist angesichts der Herausforderungen, um die es geht, angesichts der vielen, vielen Menschen, die zusätzlich demnächst in Rente gehen, das ist in Wahrheit ein Tropfen auf den heißen Stein. Das wird unser Rentensystem nicht retten, so, weil sie sagen, wir müssen uns ehrlich machen.
Ja, auch allein schon die 10 Milliarden, wenn man die nimmt, ja, die dann den Bundeszuschuss reduzieren sollen. So, 10 Milliarden von heute 100 Milliarden, dann vielleicht 150 Milliarden, ist nicht viel, wenn man die gesamten Rentenzahlungen nimmt, die ja dann in Zukunft auch größer werden, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Habe ich jetzt die Zahlen nicht, müssen wir nachgucken. 500 Milliarden, 600 Milliarden, wie viel auch immer das jedes Jahr ist. Ja, Tropfen auf den heißen Stein, richtig.
Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Frau Stoller, wie würden Sie es machen?
Da muss ich gleich aber unbedingt drauf reagieren.
Ja, zum einen einmal ganz kurz zum Beispiel Schweden, weil das funktioniert in Schweden, weil dort 90% der Menschen eine betriebliche oder private Rentenvorsorge haben und deshalb ist es okay, da Geld aus dem Rententopf zu nehmen. Das ist in Deutschland nicht der Fall und insofern ist das nicht vergleichbar. Mhm. Und ich halte es für gefährlich, dann zu sagen, man kann einfach das Geld aus dem Rententopf nehmen. Du sagst, du bist eine ehrlichen Umgang mit der Rente. Und ich finde, zur Ehrlichkeit gehört bei der Aktienrente und beim Generationenkapital, dass man sich ja fragen muss, da wird Geld am Aktienmarkt investiert, da wird Geld angelegt. Das Geld, das vermehrt sich nicht einfach so. Das kommt nicht einfach, das wird da nicht einfach gedruckt an der Börse, sondern das kommt daher, dass Unternehmen Profite machen. Wie machen Unternehmen Profite? Zum einen damit, dass Beschäftigte in oft prekären Verhältnissen arbeiten und zum anderen, dass die Kosten von den Verbrauchern kommen. Beispiel, zum Beispiel Vonovia, größter deutscher Wohnkonzern. Wenn ich 1.000 Euro Miete zahle, wird mehr als 400 Euro meiner Miete direkt an die Aktionäre quasi ausgezahlt. Und es ist ein bisschen unehrlich zu sagen, da wird einfach irgendwie magischerweise Geld vermehrt und dann haben wir das klasse für unsere Rente. Weil das ist wie, wenn ich aus meiner linken Hosentasche was nehme und in die rechte Hosentasche...
Ja, was sie damit ansprechen will, ist das Verteilungsproblem. Und das ist gut, dass sie es anspricht.
Versteckt. Das ist wie, wenn ich mit meiner Miete heute, die massiv überteuert ist, die Rente von morgen bezahle oder die Rente von heute bezahle. Ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass es im Endeffekt das Geld ist, was Beschäftigte einbüßen, wenn Druck gemacht wird auf dem Kapitalmarkt oder was Verbraucher zahlen, wenn da Aktionäre von profitieren
müssen. Okay, also da stellen Sie jetzt die Systemfrage, ne?
Die Verteilungsfrage, ja.
So, ne?
Also ich muss sagen,
nur ganz kurz, aber ja. Das ist ja, also wenn Sie das sozusagen abschaffen wollen, auch das amerikanische System funktioniert ja zu einem guten Teil genauso. Also große amerikanische Pensionskassen sind ja auch bei uns zum Teil investiert und so weiter. Und wir erwirtschaften tatsächlich auch einen Teil dieser Rendite. Das heißt, wie würden Sie es denn stattdessen machen, wenn Sie sagen, ich stelle das ganze Ding komplett in Frage?
Ja, verstaatlichen. Das ist die Haltung der Grünen.
Ja, worauf läuft das dann hinaus?
Also hat meine Mutter in der DDR kennengelernt, hat nicht so gut funktioniert.
Was soll denn hier gerade verstaatlicht werden? Na, und außerdem, die Aktienrente oder das Generationenkapital ist ja auch nichts anderes, als dass der Staat sich mit Geld bei Unternehmen beteiligt. Ja. In dem Sinne auch eine Verstaatlichung.
Das ist natürlich jetzt ein absurder Vorwurf, dass man die DDR wiederholen will. Zum Thema Rente. Also bei der Rente, da gibt es natürlich Ansätze, die gut funktionieren und die nicht damit arbeiten, dass man am Aktienmarkt spekuliert. Und eine Sache sei noch gesagt zu den Geschichten rund um den Aktienmarkt. Das Ding ist ja, wenn der Staat in den Aktienmarkt und in den Kapitalmarkt eingreift und da investiert und da Geld anlegt, dann erhöht sich...
Übrigens würde man jetzt mal annehmen, jeder Staat machte das, ja, da würden natürlich unfassbar viele Milliarden auf den Aktienmarkt strömen und diejenigen, die heute Aktien haben, davon subventioniert werden, gepimpert werden, denn durch die zusätzliche Nachfrage steigen dann die Kurse und irgendjemand muss ja verkaufen, damit die ganzen Staaten, die dann einsteigen wollen, sich das kaufen können, ja? Ist ja wichtig, sind ja keine neuen Aktien, die dann für die ausgegeben werden, sondern irgendwer muss ja verkaufen, damit die kaufen können. So, und die würden natürlich schön fette Kursgewinne, Buchgewinne realisieren können. Ja? Also es ist auch eine große Subvention, wenn man so will, für die heutigen Aktionäre.
der Druck, dass das Ganze auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet wird. Und was das bedeutet, das erleben wir in den letzten Jahren, zum Beispiel in Krankenhäusern, die dann von Konzernen aufgekauft werden, oder in den letzten Jahren auch verstärkt bei Altersheimen. Und das ist vollkommen absurd, wenn man sich das mal überlegt. Da kaufen Riesenkonzerne Altersheime auf und machen die richtig tüchtig, dann entlassen die Arbeitskräfte, dann senken die Löhne, dann schauen die, dass sich da alles gut rentiert, aber das geht auf Kosten der Beschäftigten und auf Kosten der Menschen, die in dem Heim leben. Und das wiederum wird dann irgendwann verkauft, damit man ordentlich Profit rausgeschlagen hat. Aber so funktioniert quasi diese Finanzialisierung und dieser Kapitalmarkt. Und was man macht, wenn man als Staat da so aktiv eingreift, ist, dass man das immer weiter ausweitet. Und das
gilt natürlich vor allem bei illiquiden Anlagen, die man kauft. Private Equity, Immobilien, Private Debt, Pflegeheime, Altersheime, Krankenhäuser, diese Nummern. Ja? Jetzt ein paar Aktien kaufen, da greift diese Logik natürlich nicht. Und sie ist keine Antwort darauf, was soll die Alternative sein.
Das ist eine massive Gefahr, weil ich habe kein Interesse daran, dass meine Rente vermeintlich sicher dadurch ist, dass heute meine Großeltern in Altersheimen leben, die ausgebeutet sozusagen werden von Konzernen, die da rein investieren.
Also Katharina, du hast ein Problem mit Kapitalismus, mit der sozialen Marktwirtschaft. Meine Frage ist aber, was wollt ihr denn jetzt machen, um die Rente zu sichern?
Für die Rente, gute Frage. Also, da gibt es Modelle, die gut funktionieren. Und beispielsweise gibt es da Modelle, und die gab es in Deutschland auch, wo man gesagt hat, okay, man schaut, dass diejenigen, die total viel Rente zahlen, die total viel Rente kriegen, dass die vielleicht einen Hunderter abdrücken an die, die total wenig Rente kriegen.
Das ist eine der Überlegungen, die es zum Beispiel gibt. Ne? Genau. Wenn man sagen würde, man muss, also die generelle Kritik an dem, was da gerade auch passiert ist, dass man sagt, das wird uns als große Reform verkauft, das ist aber... Der Begriff Reform ist da leider nicht zutreffend. Eine der Ideen ist genau das, dass man sagt, Leute, die eine sehr hohe Rente haben, kriegen die Zahlen zwar weiter hoch ein, aber kriegen in Zukunft ein bisschen weniger. Genau. Denen würden sie was wegnehmen, sozusagen.
Ja, genau, ja, und gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, ob die Beitragsbemessungsgrenze noch angemessen ist. Also ob es in Ordnung ist, dass man bis zu einem gewissen Beitrag noch einzahlt und danach nichts mehr. Oder ob es auch vielleicht angemessen wäre, darüber hinaus noch Beiträge zu erheben. Außerdem ist es ja so, dass einige Menschen gar nicht in die gesetzliche Rente einzahlen. Es würde sich lohnen, da einfach alle einzahlen zu lassen. Und im Übrigen, wenn man die ganze Zeit über die
reicht
Rente redet...
Reicht aber alles nicht, ne? Sagen Fachleute, sage nicht ich. Sie sagen, das reicht alles nicht. Das heißt, Sie müssen noch einen Schritt weitergehen. Sie können Selbstständige, Beamte, können Sie alle mit einzahlen lassen? Reicht trotzdem nicht. Was machen Sie dann darüber hinaus?
Ich glaube, wenn man ein ernsthaftes Interesse daran hat, dass man gute Renten hat, dann müsste man sich auch für gute Löhne einsetzen.
Also du gehst jetzt wieder weg, wieder zu Löhnen, aber es geht um die Rente.
Ja, peinlicher Satz, zeigt, dass die FDP keine Ahnung hat. Denn natürlich hängt die Rente direkt von den Löhnen ab. Für einen ganz individuell, wenn man viel verdient, kriegt man noch mehr raus. Ja, hat auch mehr eingezahlt. Und selbstverständlich, wenn wir uns gesamtgesellschaftlich überlegen, es wird ein Kuchen erwirtschaftet, ein Teil geht an die Arbeitgeber, ein Teil geht an die Arbeitnehmer, Profite, Löhne, ja, auf die Löhne werden Rentenversicherungsbeiträge gezahlt, ja, gut, ja, das kommt dann in die Rentenkasse. Wenn man das allerdings größer macht, ja, und wenn man die Löhne vor allem fairer verteilt, ja, dann wird natürlich auch das, was in die Rentenkasse kommt, in die Rentenversicherung, deutlich größer. Ja, da kann man erstens bessere Renten zahlen und an mehr Leute auch Renten zahlen. Die Beitragsbemessungsgrenze sorgt ja dafür, dass wer viel verdient, da irgendwann rausrutscht. Ja, und nicht, wenn man über diese 7.000 noch was Euro ist, muss man eben für jeden Euro, den man darüber verdient, eben nichts mehr in die Rentenkasse einzahlen. Also ja, es stimmt. Fairere Löhne, vor allem die unteren Löhne anzuheben, die Beitragsbemessungsgrenze aufzuheben, würde in dem Umlagesystem den Rententopf füllen. Gleichzeitig kann man natürlich hingehen und sagen, man flacht es nach hinten raus deutlich ab. Also wer viel einzahlt, kriegt auch nicht proportional viel raus, sondern entsprechend weniger. Das ist auch kein Skandal, ja, weil das ist im Steuersystem genauso. Wer viel verdient, zahlt mehr Steuern, hat deswegen aber nicht mehr öffentliche Leistungen. So ist nun mal unser System aufgebaut. Und es ist nun mal so, dass diejenigen, die arbeiten, alle anderen, die gerade nicht arbeiten, durchbringen. So funktioniert das eben in einer Bevölkerung, in einem Kollektiv. Und dass das Steuersystem umverteilt, ist völlig akzeptiert. Warum soll nicht auch das Rentensystem umverteilen? Ja, also das könnte man schon machen. Und selbstverständlich sind Löhne ein Faktor dabei. Klar.
Möchte das Rentensystem stabilisieren?
Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Zum Beispiel, indem man Umlagen schafft, indem man mehr Menschen mit dazu holt. Genau. Und ich finde es an der Stelle im Übrigen auch nicht richtig, so zu tun, als sei es eine komplette Katastrophe, dass der Staat da auch Geld zuschießt und dass der Staat dafür Geld bereitstellt. Weil ich finde, in so einer Frage, in der es darum geht, ob Menschen gut leben im Hier und im Jetzt und morgen in der Rente, ist es vollkommen in Ordnung, wenn der Staat dafür Geld in die Hand nimmt. Und wenn dann im Zweifelsfall Schulden anfallen, finde ich das
also Frau Scholl, jetzt konkret, Sie...
So kann man natürlich argumentieren, dann sind höhere Renten, wenn dafür Schulden gemacht werden, ja, in Anführungszeichen, erhöht natürlich die Nachfrage. So, da muss man gucken, okay, führt uns das zu Vollbeschäftigung oder darüber hinaus? Und ansonsten wäre ja die Logik, weil beim Rententopf ist es ja auch so, man zahlt ein und zahlt was aus, ja, wäre die Logik, wir erhöhen die Einkommenssteuer. Die ist schon progressiv ausgestaltet, also fair. Ja, wer mehr zahlt, wer mehr verdient, zahlt auch mehr und kompensiert das also damit. Ja, ziemlich einfache Lösung. Und da kann man politisch festsetzen, welches Rentenniveau die Leute denn verdient haben. Ja, und dann zahlt man dafür entsprechend mehr aus dem Bundeshaushalt. Wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, es ist alles eine Verteilungsfrage, nur wenn man sich daran nicht traut und gleichzeitig die Schuldenbremse will und im Rentensystem nicht umverteilen will, dann blockiert man eben sich bei den drei großen Hebeln, da muss man eben diesen kleinen Zwischenhebel da finden, um versuchen an der Börse ein paar Milliarden zu erwirtschaften. Ja, aber nochmal, das nur, weil man sich an die großen Hebel nicht dran traut.
Die böse Schuldenbremse, für die die FDP so kämpft, die wollen Sie genau aus dem Grund schleifen.
Die will ich streichen, weil ich glaube, dass es jetzt gerade fatal ist, wenn man investiert.
Aber man merkt, die Debatte bei Lanz geht am Kern der Rentenfrage völlig vorbei. Nicht nur in der Lanz-Sendung so, sondern in vielen anderen Sendungen und Artikeln auch so und Talkshows.
Nicht tätigt. Gerade in der Situation, in der wir uns gerade befinden, gerade in der Wirtschaftskrise, man kann sich nicht aus einer Wirtschaftskrise raussparen. Zum Beispiel Spanien, die haben das total gut gemacht. Wirtschaftskrise in Spanien, was haben die gemacht? Die haben die Renten erhöht. Die haben dafür gesorgt, dass man günstige Pendlertickets haben. Die haben die Mehrwertsteuern runtergesetzt.
Die haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 20%.
Das Niveau der Arbeitslosigkeit in Spanien ist natürlich größer, das stimmt, nur sagt das Niveau ja nichts darüber aus, wie die mit der Krise umgegangen sind. Ja, ein völlig billiger Punkt und jetzt schaut mal, wie sehr sie sich im Recht fühlt. Oh Gott. Ja, denkt, sie hätte einen total cleveren Punkt gemacht. Dabei beweist das natürlich gar nichts.
Und es ist richtig, dass man dann da an der Stelle reingeht und investiert.
Das ist ein Punkt, ne? Jugendarbeitslosigkeit.
Ja, genau. Und die
aber die ist ja nicht deswegen hoch, weil Spanien die Mehrwertsteuern gesenkt Konjunkturprogramm gemacht hat. Ja? Sondern die ist hoch, weil die vorher schon hoch war. So, und warum war die vorher schon hoch? Weil Spanien kaputt gespart wurde.
Arbeitslosigkeit, die wird nicht besser, indem man keine Investitionen tätigt. Das sagen auch alle, die sich jetzt darüber den Kopf zerbrechen, woran es liegt, dass es kein gutes Wirtschaftswachstum gibt. Okay, da wird auch immer wieder genannt, dass es zu wenig staatliche Investitionen gibt.
Diese Schuldenbremse halten Sie für so ein, was ist das, ein FDP-Fetisch oder was ist das?
Ich glaube, ja, so
weil
dogmatisch, wie manche in der FDP an der Schuldenbremse festhalten, frage ich mich schon, wo das herkommt. Weil man ja auch mal überlegen muss, jede Investition, die im Hier und Jetzt nicht getätigt wird, das sind Schulden für die Zukunft. Also das hat nichts mit Generationengerechtigkeit zu tun. Wenn man ernsthaft meiner Generation Dienst erweisen will, dann investiert man ins Hier und Jetzt, dann investiert man in die soziale Gerechtigkeit, dann investiert man in den ökologischen Umbau.
Okay.
Aber das einfach zu lassen, das geht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts, das geht auf Kosten des Klimaschutzes und das können wir uns einfach gerade nicht leisten.
Okay, Sie würden mehr Schulden machen und würden Sie überdies, was würden Sie, Steuern erhöhen?
Ja, ich glaube dringend, dass man Steuern erhöhen muss, weil im Endeffekt gehen uns Milliarden Euro durch die Lappen dadurch, dass man richtig große Erbschaften zum Beispiel gar nicht gescheit besteuert.
Okay, wie würde das aussehen, konkret? Sie haben sich ja darüber bestimmt Gedanken gemacht. Wen würden Sie wie besteuern?
Genau, da gibt es ja verschiedene Modelle. Wir können uns auch gerne noch mal in Ruhe ausführlicher über...
Alte Grundregel, wenn du zu Lanz kommst und über höhere Steuern sprechen willst, dann habe konkrete Vorschläge.
Die ganzen Modelle unterhalten. Aber beispielsweise hat Oxfam ein Modell dafür, wie man hohe Vermögen besteuern könnte. Zum Beispiel europaweit würde das wahrscheinlich 180 Milliarden Euro einbringen, für Deutschland rund um die 80 Milliarden Euro, meine ich. Und das würde bedeuten, dass man Menschen, die über 5 Millionen Vermögen haben, und ich meine 5 Millionen, also wer hat über 5 Millionen Vermögen? Ich kenne keinen. Die zu besteuern, das nächste.
Einer sitzt vor ihr.
Extrem wenige Menschen. Das ist nicht die Oma, die irgendwie oder die Person, die das Haus von der Oma im Schwarzwald geerbt hat.
Ich kenne keinen. Markus Lanz denkt sich so, okay.
Die würde man besteuern und dann, je höher das Vermögen ist, desto mehr Steuern würde man zahlen.
Würden Sie, das ist ja so eine Idee, die auch jemand wie Bernie Sanders zum Beispiel in den USA, gibt es eine große Debatte darüber. Deswegen kommt ja auch der Satz, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Der kommt ja genau aus diesem Geist. Milliardären einfach radikal.
Millionären.
Ich rede von Milliardären. Die Debatte in Amerika sind vor allen Dingen Milliardäre, denen radikal das Geld einfach wegzunehmen. Würden Sie das machen?
Naja, ich glaube, in einer Situation, in der immer wieder gesagt wird, wir haben kein Geld für ein höheres BAföG, wir haben kein Geld für sanierte Schulen, wir haben kein Geld dafür, dass Kommunen damit umgehen können, dass es Integration gibt. In so einer Situation muss man sich ja ernsthaft die Frage stellen, ob das angemessen ist, dass einzelne wenige auf den Milliarden sitzen und gleichzeitig jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Das ist ja kein Zustand. Und wie viel Geld dem deutschen Staat da durch die Lappen geht, ich finde, das kann man nicht einfach so, da kann man nicht einfach so bei zuschauen.
Also was würden Sie, den Spitzensteuersatz erhöhen oder was würden Sie tun?
Naja, ich habe ja gerade gesagt, dass man an verschiedenen Stellen ran muss. Also man müsste Erbschaften besteuern, man müsste Vermögen besteuern, man müsste
wahrscheinlich alles drei. Also Erbschaft, Vermögen.
Schenkung.
Ja. Wie hoch ist die Vermögensteuer bei Ihnen? Sie sind morgen Bundeskanzlerin und können jetzt mal ansagen.
Die wir ja schon haben. Vermögensteuer, Erbschaftssteuer haben wir bei
Also zum einen bin ich morgen wahrscheinlich nicht Bundeskanzlerin. Wenn es doch so wäre, dann...
Hypothetisch.
Genau, also im Endeffekt bin ich...
Muss man sich schon klar machen. Ne? Hier sitzt jetzt nicht, Sie sind jetzt sympathische Vertreterinnen sozusagen von Jugendorganisationen. Aber Sie sind die Leute von morgen. Sie werden morgen an den Schalthebeln der Macht sitzen. Und Sie werden entscheiden, wie das Leben in diesem Land weitergeht. Also wohin schieben Sie den Spitzensteuersatz?
Ich habe da keine konkrete Zahl gerade parat, die ich Ihnen nennen kann.
Und Milliardäre wenn's soweit zum Beispiel, ist, dann würden Sie total enteignen gerne oder was würden Sie dann machen?
Bei Milliardären, da schlagen wir vor, dass es eine Erbschaftssteuer gibt und dass es eine angemessene Vermögenssteuer gibt. Und da habe ich ja eben.
Also es ist wirklich schade, dass man ohne konkrete Zahlen da anreißt. Sollte man bei Markus Lanz immer machen. Hat sich auch mal eine linken Vorsitzende, Henning Welso, richtig auf die Nase gelegt. Sie macht es noch besser als Henning Welso, weil sie dann sagt, ja, ich habe gerade keine konkreten Zahlen. Henning Welso hat dann aus dem Kopf versucht, ein paar Zahlen zu nennen. Und das ist also sehr, sehr schief gegangen.
Eben gesagt, dass es da bestimmte Modelle gibt, die man anwenden kann. Und dann würde da auf jeden Fall ordentlich Geld.
Man hat natürlich eine Chance, ja, vor Millionen Publikum plötzlich mal was auszubreiten, ne, für Akzeptanz, für Mehrheiten, für Überzeugungen zu sorgen, für was zu werben und den Leuten die Angst zu nehmen. Ja, wenn man dem gleichzeitig sagt, aber hohe Freibeträge, die Oma mit ihrem Einfamilienhäuschen oder die Familie mit dem Einfamilienhäuschen und der Handwerksbetrieb, die sind alle nicht mit gemeint, ja. Und so würde ich es machen, ist auch nicht bürokratisch, weil Erhebungsaufwand 3% und ich würde noch Hausrat und Autos und Kunstwerke rausnehmen, ja, dann kann man in wenigen Sätzen eigentlich den Leuten die Angst vor so einer Erbschaft und oder Vermögenssteuer nehmen. Und je höher die Freibeträge und je weniger Leute davon betroffen, desto größer auch die Akzeptanz. Aber mit, naja, Oxfam hat da mal was gerechnet, es gibt verschiedene Modelle, lässt man den Ball natürlich auf dem Elfmeterpunkt liegen.
Zusammenkommen. Und ich meine, ob Deutschland 80 Milliarden Euro mehr hat durch eine Erbschaftssteuer oder durch eine Vermögenssteuer oder nicht, das macht schon eben einen...
Der Staat hätte mehr, Deutschland als Land natürlich nicht. Ne? Ist Verteilung.
Enormen Unterschied. Gerade in der Zeit, in der immer wieder gesagt wird, auch wie schade, dass die Schulen verfallen, auch wie schade, dass es Schlaglöcher in den Straßen gibt, aber wir können uns jetzt leider gerade nicht drum kümmern.
Darf ich reagieren, Herr Lanz?
Ja, unbedingt, ja.
Okay,
also, Sie wollen all das nicht, nehme ich an.
Sie nehmen das richtig an. Beziehungsweise manches davon haben wir ja schon und das haut schon gut rein. Wenn ich ganz kurz, ich weiß, Sie mögen das nicht.
Erbschaftssteuer gibt es schon und die haut mega rein. Ganze 8 Milliarden pro Jahr, während 400 Milliarden jedes Jahr vererbt werden. Er haut mega rein.
Wenn man zurückspringt, aber ich möchte...
Vermögensteuer, die es nicht gibt, haut mega rein.
Ich möchte ganz kurz noch eine Sache zur Aktienrente sagen. Ich finde das total skurril, dass die grüne Jugend und die Jusos immer sagen, die reichen Leute, die legen alle ihr Geld am Aktienmarkt an und dann kriegen die ja umsonst die ganze Zeit Geld und die haben ja kaum Risiko, das Geld vermehrt sich automatisch und dann sagen wir als FDP, okay, dann legen wir Geld der Beitragszahler im Idealfall an. Einen kleinen Prozentteil, in Schweden zum Beispiel 2,5% des Einkommens wird in diesen Aktienfonds investiert. Und dann heißt es, nee, das geht gar nicht, wir müssen jetzt die Systemfrage stellen, Aktienmarkt ist ganz großes Teufelszeug. Das ist einfach realitätsfern. So, das möchte ich erstmal ganz kurz zur Aktienrente sagen.
Stimmt, mit den eigenen Argumenten geschlagen. Man sollte dieses, oh Gott, Aktienmarkt ist Spekulation und Spekulation ist gleich böse. Darauf sollte man, damit sollte man die FDP nicht stellen wollen. Das geht schief.
Jetzt komme ich zur Schuldenbremse und allgemein zum Thema Steuern.
Ja, Schuldenbremse.
Ich glaube, also erst einmal, du hast es jetzt gerade so eingeführt, ja, 80 Milliarden, du weißt jetzt nicht, was genau der Steuersatz dahinter ist. Okay, faktisch, ich habe das bei euch nachgeguckt auf der Homepage, da sagt ihr, wir können uns die Reichen nicht leisten und ihr bezieht euch da auf Millionäre. Nicht auf Milliardäre. Mhm. Also für mich, und ich verfolge, was du oft schreibst, zur Verstaatlichung, Systemfrage und so weiter und so fort, ist das schon einfach eine Enteignung dann von Menschen, von Einkommen, dass diese Menschen mehrfach besteuert haben. Mhm. Und ich glaube, dass wir, gerade wenn man sich anguckt zum Beispiel, das wurde auch in der Sendung schon gesagt, die Sie gerade angesprochen haben mit Johannes Winkel und Philipp Türmer von der Jungen Union und von den Jusos, das Geld liegt nicht bei denen auf der Bank, das Geld liegt nicht bei denen im Schrank, sondern das Geld ist oft gebunden in Unternehmen, in Arbeitsplätzen und es wurde mehrfach besteuert. Und ich finde, wir sprechen,
auch Erbschaften
ich finde,
Beispiel,
es geht ja darum, erstens, wir haben einen sehr hohen Steuersatz bereits in Deutschland. Wir haben bereits zum Beispiel Erbschaften.
Welchen Steuersatz meinst du jetzt?
Steuer. Und da ist einfach die Frage, wenn ich als Unternehmer...
Deutschland hat einen hohen Steuersatz.
Oder als einfach jemand, der sehr viel gearbeitet hat im Leben. Mein ganzes Leben lang.
Unternehmer haben viel gearbeitet, Arbeitnehmer nämlich nicht, wissen die wenigsten.
gespart habe und mir sage, mein Ziel ist dabei, ich möchte, dass es meinen Kindern am Ende besser geht. Wer ist eigentlich der Staat, der mehrfach dazu gelangt hat bei dem Geld, dann wieder nochmal zuzugreifen? Und zur Schuldenbremse konnte ich jetzt noch gar nicht sagen, das möchte ich noch.
Wer ist eigentlich dieser Staat, der, wenn ich in den Supermarkt gehe und dort von meinem Einkommen, was ich schon versteuert habe, wo ich Sozialversicherungsbeiträge von gezahlt habe, dann nochmal, wenn ich mir ein Brot kaufe, nochmal die Mehrwertsteuer mir abnimmt. Das ist doch auch Doppelbesteuerung. Komischerweise gibt es dazu kein Argument. Doppelbesteuerung ist wirklich das dümmste Argument, was man bei der Erbschaftssteuer anbringen kann. Weil erstens, das haben wir im gesamten Steuersystem, ja, so viele Steuern zahlen wir von dem Nettoeinkommen. Quasi alle Verbrauchssteuern, ne? Stromsteuer, Energiesteuer, Mehrwertsteuer, wir haben eine Hundesteuer, so Alkoholsteuer, Alkoholpopsteuer, Schaumweinsteuer, ich könnte jetzt weitermachen. Ja, all das ist Doppelbesteuerung. Zweitens, es wird bei der Erbschaftssteuer wird ja nicht derjenige besteuert, der vererbt, sondern derjenige, der erbt. Der vererbt oder verschenkt, ja, dann ist er nicht, zumindest nicht verstorben, hoffen wir mal. Ja. Für den wäre das natürlich eine Doppelbesteuerung. Für denjenigen, der das bekommt, ist das aber keine Doppelversteuerung. Ist das ein Einkommen, ja, Vermögensübertragung, quasi ein Einkommen, ein einmaliges in dem Moment. Und tja, das ist nun mal dann für diese Person noch nicht besteuert. Ja. Jedes normale Arbeitseinkommen ist ja auch schon mal Geld, was schon mal versteuert wurde. Ja? Wenn Bäcker Lutze seinen Angestellten bezahlt, dann macht er das mit Geld, was seine Kunden schon mal versteuert haben, dann bei ihm ausgeben. So, Geld wird im Wirtschaftskreislauf permanent besteuert, ja? Und geht von Hand zu Hand. Also dieses Thema Doppelbesteuerung ist wirklich, egal von welcher Ebene, von welchem Winkel man das angeht, ein absolutes dummes Argument.
Noch ganz kurz gerne nachholen. Ich persönlich finde, der Staat nimmt schon sehr, sehr viel Geld ein von den Bürgerinnen und Bürgern.
Ihre Argumente sind wirklich, man muss ihre Meinung, also selbst wenn man die gleiche Weltsicht hat, ja, unabhängig von der Weltsicht, sind ihre Argumente und ihre Argumentationsstrukturen einfach dumm. Ja. In jedem Debattierwettbewerb würde sie sofort durchfallen, weil sie permanent irgendein aktuelles Niveau nimmt, Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder hier das Niveau der Steuereinnahmen, um damit irgendwas zu begründen. So, man muss es aber in Verhältnis zu was setzen, damit daraus ein Argument wird. Ja. Das, jetzt nennt sie wahrscheinlich die Zahl von fast 400 Milliarden, die der Bund jedes Jahr an Steuern einnimmt. Wir warten mal kurz ab.
Jedes Jahr ungefähr?
Also nur der Bund über 350 Milliarden Euro.
So, schwarze Rhetorik, ne? Man nennt eine große Zahl, 350 Milliarden Euro, mit Handbewegungen und großen Augen. Und meint, das wäre ein Argument für sich, das ist kein Argument für sich. Na, es kommt darauf an, wie ist die Wirtschaftsleistung sonst, wie ist das Preisniveau beispielsweise, ja, was muss da, wo fließt das hin? So, da gibt es allerlei Argumente zu machen. Eine große Zahl an sich ist noch kein Argument.
Obwohl jedes Bund, Jahr und insgesamt sind es,
ich glaube, über 700.
Ich meine sogar 800. Noch mehr.
Ja, über 900 Milliarden, bald ja eine Billion.
Fast 800, genau, ja. Also Bund und Ländern. Mhm. Und Kommunen auch noch, genau.
Ich glaube, es sind fast 900, aber
dann toppen sie mich sogar, genau. Mhm. Also unfassbare Staatseinnahmen, die...
Unfassbare Staatseinnahmen, ja, tolles Argument.
Die wichtig sind, weil die sind ja auch da, und das finde ich ja auch gut, ich möchte ja den Sozialstaat erhalten und auch schützen, die wichtig sind, um bestimmte Investitionen zu tätigen, was wir auch viel gerade machen. Aber am Ende des Tages ist doch die Frage, wenn meine Politik, und ehrlich gesagt werfe ich das der Grünen Jugend vor, wenn meine Politik alleine darauf fußt, dass ich sage, wir müssen jetzt auch noch Schulden machen, zusätzlich zu diesen Milliardenbeträgen. Mhm. Weil sonst bricht hier alles auseinander. Wenn meine
zusätzlich zu diesen Milliardenbeträgen. Ne? Sie zieht den Stiefel einfach durch. Also Milliarde ist gleich groß. Und das ist der Beweis dafür, dass doch die Steuereinnahmen reichen müssen. Weil es ist ja eine große Zahl. Ja? Ohne aber es in Verhältnis zu was anderem zu setzen. Schwarze Rhetorik, kein Argument, Scheinargument.
Politik darauf fußt, dann auch noch Schulden zu machen auf Kosten der nächsten Generation, dann ist meine Politik einfach schlecht. Mhm.
So, es gab keine einzige Erklärung für dieses Argument. Ja, auch wieder nur am Ende eine These rausgehauen. Das ist eine Last ist für die künftigen Generationen. Warum? Nicht erklärt. Ja. Ja. Jedem Debattierwettbewerb würde sie sang- und klanglos untergehen.
Naja, also.
Bei Lanz kommt man leider damit durch.
Ich würde sagen,
ganz kurz, Ihre Rente mit 63, wenn Sie die wegnehmen.
Das sind 3 Milliarden Euro im Monat. Jeden Monat, also 3 Milliarden Euro, die man komplett einsparen würde.
Das heißt 36
würde.
Milliarden im
36
Jahr?
36 Milliarden im Jahr. Wenn ich mit Journalisten darüber spreche und denen danach das Interview...
Ich glaube nicht, dass man die komplett einsparen würde, weil wenn die Leute später in Rente gehen, würden sie auch dann wiederum mehr bekommen. Ja? Beziehungsweise das ausgezahlt bekommen. Das heißt, diese 3 Milliarden, was jetzt alles an Rente mit 63 verbucht wird, würde ja zum Teil mit in die andere Rente verbucht. Also die komplett einsparen würde man nicht. Und das sind im Übrigen Einsparungen, Anführungszeichen, die komplett direkt 100% auf die Nachfrage gehen. Ne? Weil die Rentner werden dann nicht mehr von ihrem Einkommen sparen, sondern die werden es höchstwahrscheinlich zu 100% verkonsumieren, 90%, wie auch immer. Weil die auch eh klein sind, man den Alltag wuppen muss. Und naja, die Rente ist nun mal dazu da, um dann verbraucht zu werden. Ja? Worauf will man dann noch sparen in der Rente? Und deswegen, wenn man das kürzt, kürzt man das 1:1 bei der Nachfrage weg. In Zeiten von Wirtschaftskrise, keine geile Idee.
Zuschicken, dann ändern die oft 3 Milliarden zu 3 Millionen, weil die das nicht glauben. Die denken, ich hätte mich versprochen, sind 3 Milliarden Euro im Monat nur die Rente mit 63. Keine andere Maßnahme. Dazu kommen zu diesen Milliarden, die wir jedes Jahr ausgeben, natürlich noch die über 100 Milliarden Euro, die zusätzlich noch in die Rentenkasse gespült werden müssen aus dem Bundeshaushalt. Das ist ein Drittel des gesamten Bundeshaushalts.
Genau. Okay, es ist interessant. Ich will noch vorwegschicken.
Ich komme in Rage,
ja, ist doch gut. Frau Stoller, Sie dürfen kurz antworten, danach gehen wir direkt weiter zum nächsten Thema. Ich will nur noch einen interessanten Fakt vorwegschicken oder vorausschicken. Sie beide sind sozusagen Vertreterinnen der Generation, die dies als erste erwischen wird. Sie werden länger arbeiten müssen. Ist Ihnen klar, ne? Bis 69.
Gesagt, alle Leute,
Sie werden bis 69 arbeiten.
Alle Leute, die in den nächsten Jahren arbeiten, wenn die Beitragspunkte wirklich steigen werden.
Ich will das nur
werden,
sagen. Ich bin das nicht, Sie sind das.
Naja, ne? Je nachdem, wie lange Sie noch arbeiten wollen, werden Sie da auch noch mehr einzahlen müssen dann am Ende des Tages. Also ehrlich
gesagt, ist auch in Ordnung. Nein, aber ganz generell und grundsätzlich, die Erwartung, die Projektion ist, Sie werden das sein.
Ehrlich gesagt, ich mache mir keine Sorgen, dass ich dann mehr zahlen muss. Ich mache mir ehrlich gesagt ernsthaft und aufrichtig Sorgen, dass dieses System dann nicht mehr funktionieren wird. Und ich mache mir Sorgen im Sinne der Rentnerinnen und Rentner.
Ja, aber ich will es nur sagen, Sie werden länger arbeiten müssen, damit das noch irgendwie funktioniert. Bitte.
Also, das ist auch wiederum noch nicht klar. Wenn wir einen neuen Produktivitätsboom haben, dann ist gar nicht ausgemacht, dass wir in Zukunft wieder früher in Rente gehen können. Jetzt gerade sagen wir länger arbeiten, als sich auch die, Gott sei Dank, die Lebenserwartung erhöht hat. Es gibt also dann mehr Rentner, die dann noch länger leben, also länger versorgt werden müssen. Und daher kommt die Debatte. Aber wie gesagt, Produktivität ist der Schlüssel zu allem. Ja? Und wir könnten länger arbeiten, heißt ja auch nicht unbedingt mehr arbeiten. Wenn wir dann 30 Stunden statt 40 Stunden Woche haben, aber bis 70 arbeiten, dann heißt das noch nicht mal, dass man im Leben mehr gearbeitet hat. Wie gesagt, Produktivität ist der Schlüssel zu Wohlstand für eine Gesellschaft als Ganzes und vor allem dann für die Rentendebatte. Das wurde konsequent ausgelassen aus dieser Diskussion und das ist wirklich mies, einfach schlecht vorbereitet auch. Ja. Lass uns über Rente reden, aber über das Wichtigste, die Produktivität, die lassen wir raus. Ja, toll. Ja. Naja, wie fandet ihr die ganze Debatte? Ich muss ehrlich sagen, beide Seiten in dem Fall nicht sonderlich überzeugend. Leider hat auch Katharina Stoller die notwendigen Zahlen nicht parat gehabt, nicht mitgebracht. Weder die Alternative zum Rentenmodell noch beim Thema Steuern. Das ist schade. Wenn man schon vor 1 Million Publikum sitzt, sollte man die Chance doch beim Schopfe greifen. Lasst uns gern unter dem Video weiter diskutieren. Sei nochmal darauf hingewiesen, im Geld für die Welt Newsletter gibt es ständig exklusive neue Kommentare und Analysen. Checkt das gerne aus. Darüber könnt ihr meine Arbeit schon mit 5 € im Monat unterstützen. Das freut und ehrt mich sehr. Ansonsten hoffe ich, ihr haltet die Ohren steif und wir sehen uns beim nächsten Video schon wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.